Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Konstantin Schreiber.
Mittwochabend, Zeit für die Tagesthemen. Hallo und ganz herzlich willkommen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Ja, der Schock über den heftigen Angriff des Iran mit etwa 180 Raketen auf Israel gestern Abend sitzt bei vielen dort auch heute noch tief. Zum Glück konnten die meisten der tödlichen Geschosse noch in der Luft abgefangen werden. Die wenigen iranischen Raketen, die auf israelischem Boden landeten, wollten sich einige heute, wie hier in Arad, offenbar ganz bewusst aus der Nähe ansehen. Israel hat heute seinerseits Vergeltung angekündigt über die Frage, wann sie kommt, und den Tag nach dem iranischen Angriff berichtet Oliver Feldfort aus Tel Aviv.
In Tel Aviv räumen sie die Trümmer weg, versuchen Schäden zu beseitigen. Ein Toter und mehrere Verletzte, es hätte noch viel schlimmer kommen können. Das normale Leben geht derweil weiter. Viele Israelis unterstützen die Auseinandersetzung mit dem Libanon und dem Iran.
Litkov.
Wir müssen mit voller Härte zurückschlagen. Köpfe müssen rollen. Wir dürfen keine Schwäche zeigen. Ich habe das Gefühl, dass die Armee auf uns aufpasst. Das sieht man ja daran, dass gestern kaum jemand verletzt wurde und die Raketen abgewehrt wurden. Gestern Abend. Die Sirenen heulen in Tel Aviv. Luftalarm, Raketen aus dem Iran. Regierungschef Benjamin Netanyahu zeigt sich entschlossen, zurückzuschlagen. Wir sind in einem schweren Krieg gegen die Achse des Bösen, des Iran, der uns zerstören will. Aber das wird nicht passieren, weil wir zusammenhalten und gewinnen werden. Jetzt diskutieren die Israelis, welche Ziele ihre Luftwaffe im Iran ins Visier nehmen könnte. Wir müssen berücksichtigen, dass Israel nur Ziele im Iran angreifen wird, die für das islamische Regime wichtig sind, die der Regierung, die, mit dem es Geld verdient, wie die Ölfelder. Es wird keinen allgemeinen Angriff geben. Es wird präzise gegen Ziele gehen, die für das Regime relevant sind. Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi hatte sich noch in der Nacht auch mit den USA beraten. Es sieht nach weiterer Eskalation aus. Wir haben die Kapazitäten, jeden Ort im Nahen Osten zu erreichen und zu treffen. Und diejenigen unserer Feinde, die das noch nicht verstanden haben, werden das bald verstehen. Wann und wo wird das Militär zuschlagen? Diese Frage stellen sich zurzeit alle in Israel.
Und wir bitten, die leichten Tonprobleme zu entschuldigen und schalten direkt nach Tel Aviv zu Oliver Feldfort. Oliver, wie schnell könnte Israel einen Gegenschlag denn überhaupt ausüben? Europäische Luftfahrtbehörden, die empfehlen ja schon, den Luftraum über dem Iran zu meiden, aus Sorge vor einem Angriff.
Gut, die meisten Fluggesellschaften meiden den Luftraum über Israel schon länger. Das ist, glaube ich, jetzt nicht das, was sozusagen für neue Bewegung sorgt. Aber was für neue Bewegung sorgt, ist natürlich genau diese Frage, wann? Und die Frage, wann und wohin? Und es ist gar nicht mehr die Frage, ob. Und es wird offenbar eher schneller gehen als länger dauern. Was jetzt heute Abend begonnen hat für 3 Tage, ist das wichtige Neujahrsfest hier in Israel, Rosh Hashanah. Und alle spekulieren darauf, dass dieses Fest sicherlich verschont bleiben wird von einer Attacke, weil man natürlich auch nicht möchte, dass der Iran umgehend zurückschlägt und das mitten in diese hohen 3 Feiertage. Aber, und das hat für mich durchaus auch etwas Erschreckendes, diese Zwangsläufigkeit, die man hier erlebt, dass es überhaupt nicht anders gedacht wird, als es läuft auf eine weitere militärische Eskalation hinaus, die ja vermutlich von der iranischen Seite erneut mit Attacken beantwortet werden wird. Zumindest hat der Iran das angekündigt.
Ja, danke schön, Oliver Feldfort, für diese Einschätzungen aus Tel Aviv. Wie schnell Israel reagiert, ist also weiter unklar. Wie schnell der Iran den gestrigen Raketenangriff stolz und riesengroß auf dieser Hauswand für seine Propaganda nutzt, das sah man schon heute hier mitten in Teheran. Aber wie groß ist die Sorge der Menschen dort vor der angekündigten israelischen Vergeltung? Und sind auch die iranischen Atomanlagen ein mögliches Ziel der Israelis? Bernd Niebrügge berichtet.
Anhänger der iranischen Regierung feiern in Teheran den gestrigen Raketenangriff auf Israel. Die aktuelle Kriegsgefahr scheint sie nicht zu schrecken. Hier vertraut man auf die eigene militärische Stärke. Ich glaube nicht, dass Israel den Mut hat, Vergeltung zu üben. Denn sie wissen, dass Israel bei der kleinsten Aktion vollständig zerstört wird. In Teheran hängt schon heute ein riesiges Wandplakat, das die Städte Israels unter iranischem Raketenhagel zeigt. Die Überschrift: Wenn ihr Krieg haben wollt, wir sind Meister im Krieg. Das Leben auf den Straßen wirkt normal. Es gibt keine Einschränkungen oder öffentliche Sicherheitsvorkehrungen. Hier treffen wir Menschen, die den Krieg fürchten. Ich mache mir natürlich Sorgen, besonders weil ich gerade meinen Militärdienst leiste, meint dieser junge Mann. Und, so ergänzt er, Israel wird wahrscheinlich angreifen. Die Schlagzeilen der Zeitungen jubeln über den laut iranischem Regime erfolgreichen Angriff. Dass die von Israel angekündigte Vergeltung das Land hart treffen könnte, ist kein Thema. Westliche Militärexperten sehen Irans Öl- und Gasanlagen als ein mögliches Ziel. Auch könne es nukleare Anlagen des iranischen Atomprogramms treffen. Doch US-Präsident Biden warnt heute vor unabsehbaren Folgen. Er unterstütze Angriffe Israels auf Atomanlagen nicht. Der oberste iranische Führer Ayatollah Khamenei kritisiert in Teheran die westlichen Staaten, die Israel unterstützen. In unserer Region ist die Grundlage aller Konflikte, Kriege und Sorgen die Anwesenheit der Länder, die scheinbar für Frieden und Ruhe eintreten, aber in Wirklichkeit die Ursache von Konflikten und Kriegen sind. Ich meine Amerika und bestimmte europäische Länder. Die iranische Regierung gibt sich gelassen. Die Bevölkerung wartet ab und die meisten hoffen noch, dass ein größerer Krieg mit Israel abgewendet werden kann.
Und Katharina Willinger ist für uns weiter in Teheran. Katharina, worauf stellt man sich im Iran denn jetzt ein?
Also wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, die Sorgen in der Bevölkerung, die sind groß. Ich würde sagen, der überwiegende Teil hier möchte keinen Krieg und hat Angst vor unabsehbaren Folgen. Man kann es ja noch nicht ahnen, was genau geschehen wird. Die Regierung, die Führung hier im Land, würde ich sagen, stellt sich ebenfalls darauf ein, denn sie kriegen natürlich auch alle Aussagen der Israelis mit und die deuten ja sehr scharf darauf hin. Man ist weiterhin darum bemüht, das Ganze als legitimen Akt der Revanche sozusagen darzustellen und man droht weiterhin, also auch heute Abend wieder, Präsident Pezeshkian bei einem Auslandsbesuch in Katar ist er derzeit, hat unterstrichen, sein Land hätte kein Interesse am Krieg, aber wenn Israel angreifen würde, dann gäbe es eine noch härtere Antwort des Landes tatsächlich. Und mein Eindruck ist gleichzeitig, dass man auch diplomatische Kanäle versucht weiter zu nutzen, um Druck auf die Europäer, auch auf die USA aufzubauen, diesen Angriff der Israelis abzuwehren. Und vielleicht zu guter Letzt diese Szenarien, dass man Atomanlagen, Ölraffinerien oder aber auch Führungspersonen angreifen könnte. Also die Israelis, die gibt es natürlich auch hier. Und sehr selbstbewusst wurde heute verkündet, dass der oberste Führer am Freitag öffentlich das Freitagsgebet in Teheran abhalten wird.
Dankeschön, Katharina Willinger in Teheran. Ja, wie geht's jetzt weiter? Darüber spreche ich mit dem früheren Sonderbeauftragten der EU für den Friedensprozess im Nahen Osten und heutigen Direktor des Orient-Instituts in Berlin, Andreas Reinecke. Guten Abend nach Berlin.
Schönen guten Abend.
Herr Reinecke, US-Präsident Biden hat heute also gesagt, er unterstütze keinen Angriff auf die iranischen Atomanlagen. Wenn er das schon so ausdrücklich sagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Israel trotzdem einen Alleingang macht?
Einen Alleingang wird Israel nicht machen in Bezug auf die Atomanlagen. Aber wir müssen damit rechnen, dass Israel einen Angriff ausübt. Und die Frage wird sein, wie stark wird der Angriff sein, wie wird er kalibriert sein und wird er so stark sein, dass der Iran darauf antworten muss oder wird er vielleicht so kalibriert sein, dass Iran nicht darauf antworten muss. Das wird die große Frage im Augenblick sein.
Nun hat Irans Außenminister heute offenbar mit etlichen westlichen Kolleginnen und Kollegen telefoniert und Teherans Präsident Pezeshkian, wir haben es gerade schon gehört, ist nach Katar gereist. Ihre Einschätzung als ehemaliger Diplomat, was passiert da gerade hinter den Kulissen?
Man muss davon ausgehen, dass hinter den Kulissen im Augenblick versucht wird, genau diese israelische Antwort so zu kalibrieren, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommt. Man muss davon ausgehen, und die Äußerung des amerikanischen Präsidenten weist darauf hin, dass hier bereits intensive Gespräche geführt werden. Der Iran seinerseits, und das dafür spricht, seine aktive Initiative, möchte zum Ausdruck bringen, dass es seinerseits trotz der Rhetorik kein Interesse an einer weiteren Eskalation hat, sodass die Diplomatie sich im Augenblick genau auf diesen kleinen Aspekt konzentrieren wird. Und danach wird es natürlich sich die Frage stellen, wie geht es danach weiter?
Ja, wie geht's weiter? Das ist die große Frage. Sehen Sie eine Hoffnung, dass es in dieser verfahrenen und verzwickten Situation überhaupt eine Möglichkeit der Diplomatie gibt und Zeichen eben doch auf eine Entspannung?
Ja, diese Zeichen wird es immer geben. Wir dürfen nicht vergessen, es hat ja eigentlich eine Alternative gegeben oder es hätte eine Alternative gegeben zu dem militärischen Eingreifen. Denn sowohl die Hisbollah als auch die Houthi-Miliz im Jemen hatten ja angekündigt, im Falle eines Waffenstillstandes im Jemen sofort aufzuhören. Und auch der amerikanische Vermittler Amos Hochstein im Libanon war bereits in Gesprächen, sodass man davon ausgehen musste, dass ein Rückzug der Hisbollah hinter den Litani-Fluss im Südlibanon durchaus greifbar gewesen wäre, ohne eine entsprechende militärisches Eingreifen. Aber Israel hat sich für dieses militärische Eingreifen entschieden. Irgendwann werden die Waffen schweigen und die Kunst wird sein, nach einem möglichen israelischen Angriff jetzt wieder zurückzukommen in Richtung auf eine diplomatische Initiative. Und dazu dienen die Gespräche jetzt im Augenblick.
Sie mit Ihrer Erfahrung auch als Botschafter im Nahen Osten, wie genau kann so eine Initiative denn aussehen? Was muss konkret hinter den Kulissen jetzt passieren?
Es müssen jetzt erstmal Initiativen gestartet werden. Und wir haben ja gesehen, dass heute Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron in Berlin miteinander gesprochen haben. Und heraus kam zunächst mal ein gemeinsamer Appell in Bezug auf einen Waffenstillstand mit einigen Einzelheiten. Das klingt jetzt banal, aber es ist ein Zeichen, dass Frankreich und Deutschland hier an einem Strang ziehen. Das reicht natürlich nicht, sondern man muss diese gemeinsame Initiative jetzt in die Europäische Union und auch in andere Gremien hineinbringen, zum Beispiel die G7, um ein möglichst großes Momentum zu schaffen, weg von der militärischen Logik hin zur Friedenslogik zu kommen. Das klingt einfach schlicht und einfach, aber das sind sehr viele Telefonate und sehr viele Gespräche notwendig, um auch Israel zu zeigen, hier möchten wir eine Grenze haben und hier möchten wir auch, dass unsere Interessen als Deutsche, die ja oder als Europäer, die ja von diesem Konflikt massiv beeinflusst sind, mit berücksichtigt werden. Ich glaube, das ist die Botschaft, die sich jetzt entwickeln muss in den nächsten Tagen und Wochen und vielleicht das Gespräch von Macron und Scholz heute ein erster Schritt dazu gewesen.
Aber die Zeit drängt, die Situation scheint extrem explosiv. Sie sagen Tage und Wochen. Wie optimistisch sind Sie, dass das in der Kürze der Zeit gelingt?
Also man muss davon ausgehen, dass es einen Angriff auf den Iran gibt, in der Hoffnung, dass er so gering ausfällt, dass Iran nicht antworten wird. Man muss leider auch davon ausgehen, dass die israelische Invasion von Bodentruppen im Südlibanon voranschreitet. Aber es wird einen bestimmten Zeitpunkt geben, der vielleicht doch relativ bald ist, wo man dann anfangen kann, wieder diplomatische Gespräche sinnvoll zu führen. Wann das sein wird, das werden die nächsten Tage erst zeigen. Also jetzt, es gibt keinen Hebel, den man umlegen kann und sagen, jetzt geht's los, sondern das ist ein permanenter Prozess. Und ich glaube, auch in Israel wird man sehen, dass auf Dauer dieser Konflikt mit militärischen Mitteln nicht zu lösen ist. Israel wird dann in Frieden mit seinen Nachbarn leben, wenn es Frieden schließt. Und die Grundlage dafür, und das dürfen wir nicht vergessen, ist eine Lösung des Palästina-Konflikts, also sowohl Westbank als auch Gaza. Dann ist der Schwerpunkt des Konfliktes in der arabischen Welt entnommen und dann kann man tatsächlich weiter an eine Annäherung von Israel und den Arabern, arabischen Staaten glauben. Und diese Chance dafür besteht.
Danke Ihnen für dieses Gespräch, Andreas Reinecke, Direktor des Deutschen Orientinstituts in Berlin. Der Konflikt im Nahen Osten und die Rolle Israels, dazu hat unsere frühere Israel-Korrespondentin Susanne Glass vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Wie atemberaubend schnell sich die Verhältnisse in Nahost gewendet haben. In wenigen Tagen nähert sich der Terrorüberfall der Hamas auf Israel zum ersten Mal. Nach dem 7. Oktober gab die israelische Regierung von Premier Netanyahu ein desaströses Bild ab. Das Versagen von Militär und Geheimdiensten hat das schlimmste Pogrom an Juden seit dem Holocaust erst möglich gemacht. Auch der Krieg im Gazastreifen zog und zieht sich samt dem furchtbaren menschlichen Leid scheinbar endlos hin. In Israel gingen regelmäßig Zehntausende gegen Netanyahu auf die Straße. Aber nun präsentiert der sich als der starke Mann in Nahost. Israelisches Militär und Geheimdienste triumphieren mit nahezu kompletter Überlegenheit im Luftraum, aber auch im Cyberspace. Offensichtlich waren die präzisen Schläge gegen die Hisbollah und den Iran nur möglich, weil sie seit Jahren vorbereitet wurden und Israel Informanten bis in die engsten Führungskreise seiner Feinde eingeschleust hatte. Auch wenn die Warnungen vor einem großen Krieg berechtigt sind, die israelische Regierung sieht jetzt eine einmalige Chance, die Machtverhältnisse in Nahost grundlegend zu verändern, selbst bei den Erzfeinden in Teheran. Nach dem 7. Oktober hatten die USA und viele andere gehofft, Verhandlungen über eine bessere Zukunft für die Palästinenser könnten Entspannung für die Region bringen. Ein Jahr danach sind die Palästinenser fast aus dem Fokus geraten. Jetzt geht es um das iranische Atomprogramm.
Ja, soweit die Meinung von Susanne Glas. Nachdem gestern iranische Raketen auf Israel abgeschossen worden waren, gab es heute vor dem Brandenburger Tor Solidaritätsbekundungen für Israel. Gestern dagegen hatten Menschen im Berliner Stadtteil Wedding den iranischen Angriff gefeiert. Massenmörder Israel, riefen einige, die sich zum Teil offen mit der terroristischen Hamas solidarisiert haben. Hass und Wut auf den politischen Gegner können auch die Ursache von Extremismus sein. Terrortatverdächtige sind europaweit zunehmend jünger und häufig sogar noch minderjährig. Das haben jetzt Recherchen der ARD-Sendung Y-Kollektiv gezeigt. Warum radikalisieren sich Kinder und Jugendliche und wie schaffen sie den Weg zurück? Das zeigt eine Reportage, in der erstmals auch ein junger Mann aus dem Terroristen-Aussteigerprogramm des Bundesamtes für Verfassungsschutz auftritt. Tobias Demmers berichtet.
Nicht erschrecken. Das ist eine Machete.
Dennis zeigt die Überbleibsel aus einer Zeit von vor gut 3 Jahren in der deutschen Terrorszene. Erst war er in rechtsterroristischen Gruppen, später wechselt er die Szene, war dann jahrelang gewaltbereiter Dschihadist.
Wollte er ja, Menschen töten, könnte man sagen. War da richtig scharf drauf.
Heute ist er ein Terroraussteiger. Um nicht erkannt zu werden, spricht eine KI seine Stimme nach. Eine Maskenbildnerin hat sein Aussehen komplett verändert. Dennis ist auch nicht sein richtiger Name. Bei diesem Treffen mit uns in den Bayerischen Alpen redet er zum ersten Mal vor einer Kamera. Vor rund 10 Jahren, mit 16, beginnt seine Radikalisierung durch Videos und Kontakte im Internet.
Ich hatte als Jugendlicher eine Phase, wo ich, sagen wir mal, weniger Freunde hatte. Ja, und da hat mir vielleicht das ganz gut getan, dass ich halt wieder jemanden hatte, mit dem ich mich unterhalten konnte.
Alles sei rasend schnell passiert, erzählt Dennis. Wenige Monate bis hin zu konkreten Anschlagsplänen wie Attentate auf grünen Politiker. Wegen der Ideologie, aber auch, um von Extremistenfreunden bewundert zu werden.
Man wollte halt wer sein. Man wollte über den anderen stehen. Ja, koste es, was es wolle.
Dennis ist kein Einzelfall. Terrorpläne von sehr jungen, online radikalisierten Extremisten machten zuletzt immer wieder Schlagzeilen.
Ein Schüler soll da einen Terroranschlag geplant haben auf seine Schule.
Der Mann war Österreicher und 18 Jahre alt.
3 Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen sind wegen Terrorismusverdacht festgenommen worden.
Nach Recherchen der ARD-Sendung Y-Kollektiv hat das Bundeskriminalamt etwa 10 bis 30 Minderjährige im Blick, denen die Behörde einen Terroranschlag zutraut. Die allermeisten davon sind Islamisten. Aber wie kann ein Ausstieg gelingen, bevor es zu spät ist? Bei dem Programm Wendepunkt des Verfassungsschutzes werden Extremisten unterstützt, die aus der Szene raus wollen. Zunächst erklärt die Programmleiterin meist bei sehr dringenden Problemen Schulden, Therapien, Umzüge, manchmal ein ganzer Namenswechsel für einen Neustart.
Der neue Arbeitgeber hat vielleicht gewisse Vorbehalte, wenn man den Rechtsextremisten googeln kann. Und dieses Stigma wird man auch sehr schwer los. Da gehen wir als Aussteigerprogramm ganz konkret mit zum Vorstellungsgespräch und sagen, die Person hat jetzt einen neuen Weg eingeschlagen und versucht jetzt, Teil der Gesellschaft zu werden.
Aus Sicherheitsgründen wird auch ihre Stimme nachgesprochen. Auch ihr Aussehen wurde verändert. Dennis war nie im Gefängnis, wurde nur wegen kleinerer Delikte verurteilt. Er hat sich entschieden, die Extremistenszene zu verlassen, als er Vater wurde. Per E-Mail hat er das Wendepunktprogramm kontaktiert und Hilfe gesucht.
Egal, was man für eine Ausrede hätte, wegen was es nicht gehen würde, da lügt man sich selber an. Das geht nicht. Also man hat immer eine Wahl, immer.
Ein Ausstieg gehe aber nicht von heute auf morgen, sagt Dennis. Es sei ein langer Weg.
Und die Doku des Y-Kollektiv Teenie-Terroristen, warum wollen Minderjährige töten, ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Dass es bei diesem Schlagabtausch verbal ordentlich knallen würde, davon waren eigentlich alle ausgegangen vor dem TV-Duell der beiden Kandidaten für das Amt des US-Vizepräsidenten vergangene Nacht. Umso erstaunlicher, dass das Ganze statt wie eine Schlammschlacht mit persönlichen Beleidigungen auf einige Beobachter fast wie eine Begegnung ziemlich bester Freunde wirkte. Zumindest waren J.D. Vance, der republikanische Running Mate von Donald Trump, und Tim Walz, der demokratische Vizeanwärter von Kamala Harris, erstaunlicherweise öfter mal einer Meinung. Aber wer konnte am Ende punkten, nur wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen am 5. November? Aus New York, Marion Schmickler.
Es ist der große Tag der Vizekandidaten. Sonst stehen sie bewusst im Schatten von Kamala Harris und Donald Trump.
The Vice Presidential Debate.
Heute gehört die Bühne Ihnen. Vance gegen Walz. Zum ersten Mal treffen die Männer aufeinander. 5 Wochen vor der Wahl steht für beide viel auf dem Spiel.
Democratic Governor Tim Walz and Ohio's Republican Senator J.D. Vance.
Drinks und Politik. Diese New Yorker Kneipe hat zum Public Viewing eingeladen. Rohani Nigam und ihre Freundinnen wollen wissen, wie sich ihr demokratischer Kandidat schlägt. Dieses TV-Duell ist extrem wichtig, genauso wie die Wahl. Deshalb sind wir hier. Wir wollen ein paar gute Momente sehen und Meinungen hören. Das liefern die Kontrahenten. Trumps Vizekandidat Vance gilt als aggressiv und erzkonservativ. Im Duell gibt sich der Senator überraschend freundlich und moderat. Seine Strategie bei kritischen Themen wie Abtreibung ausweichen und vor allem über Positives sprechen. Wenn wir Donald Trump zurück ins Weiße Haus bekommen, dann ist der amerikanische Traum wieder erreichbar. Auch wenn Tim Walz Donald Trump vorwirft, Chaos zu verbreiten, er hat für Stabilität in der Welt gesorgt. Rouhani und die anderen Gäste sehen am Anfang einen nervösen Tim Walz. Er tut sich schwer auf der großen Bühne. Doch dann punktet der frühere Highschool-Lehrer inhaltlich. Zum Beispiel bei Trumps Behauptung, Joe Biden sei nicht rechtmäßiger Präsident. Donald Trump sagt immer noch, er habe die letzte Wahl nicht verloren. Hat er die Wahl verloren? Tim, ich konzentriere mich auf die Zukunft, erklärt Vance, ohne sich zu positionieren zum angeblichen Wahlbetrug. Und Walz kontert, das ist eine verdammte Nicht-Antwort. Den drei Freundinnen ist J.D. Vance zu glatt. Er wirke wie ein kühler PR-Manager für Trump. Tim Walz war super, vor allem am Ende. Alles, was er über den 6. Januar gesagt hat, war wirklich stark. Das war ein dunkler Tag in der amerikanischen Geschichte. Es war gut, dass Walz klargestellt hat, was Vance gesagt hat. Ein Handschlag zum Abschied. Inhalte prägen das Duell, kaum persönliche Attacken. Das hat es lange nicht gegeben. Der zivilisierte Umgang in dieser Debatte überrascht auch die drei Freundinnen in New York. Für sie ist Tim Walz der Gewinner. Doch nach ersten Umfragen liegt Vance vorn mit hauchdünner Mehrheit.
Und wir machen weiter mit den Kurznachrichten und dir, Konstantin.
Das Bundeskabinett hat verschärfte Regeln für Bürgergeldempfänger auf den Weg gebracht. Wer eine zumutbare Arbeit ablehnt, muss künftig mit einer unmittelbaren Kürzung der Leistungen um 30% rechnen. Als zumutbar soll eine Arbeit künftig auch dann noch gelten, wenn der tägliche Arbeitsweg in Summe bis zu 3 Stunden beträgt. Außerdem will die Bundesregierung das Sprengen von Geldautomaten härter bestrafen. Den Tätern sollen in Zukunft mindestens 2 Jahre Haft drohen. Im Osten der Ukraine hat die russische Armee nach monatelangen erbitterten Kämpfen die strategisch wichtige Kleinstadt Vuhledar eingenommen. Das ukrainische Militär bestätigte den Rückzug der letzten dort verbliebenen Einheiten. Den russischen Kräften seien schwere Schäden zugefügt worden. Es habe nun aber die Gefahr einer Einkreisung bestanden. Für Russland ist es einer der bedeutendsten Geländegewinne seit Monaten. Die Eskalation im Nahen Osten beschäftigt auch die deutsche Wirtschaft. Die Sorge vor einem Flächenbrand wächst zwar, Panikreaktionen aber gibt es noch nicht. Mehr dazu von Markus Görner aus der Frankfurter Börse.
Die Region des Nahen Ostens ist seit langem durch Unsicherheit und Krisen geprägt. Da sich die Eskalationsspirale weiterdreht, werden auch die Sorgen in der deutschen Wirtschaft größer. Zwar hat die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen nachgelassen, aber noch immer hängen weite Teile der Industrie und der Wirtschaft an Öl und Gas. Zudem führen wichtige Handelsrouten zwischen Asien und Europa durch diese Region. Lieferketten könnten wieder gefährdet sein. An der Börse wird die Lage in Nahost mit Sorge, aber ohne Panik beobachtet. In der Vergangenheit haben Konflikte des Nahen Ostens die Finanzmärkte nur selten lange belastet.
Wenn es in den meisten Kitas von irgendetwas viel zu viel gibt, dann sind es Gummistiefel. Denn die bleiben gerne mal im Regal stehen, auch wenn das dazugehörige Kita-Kind schon längst Schulkind ist. Gilt übrigens auch für Hausschuhe, Mützen oder Schals. Wovon es in deutschen Kitas allerdings viel zu wenige gibt, sind Menschen, die sich um diese Kinder kümmern. 125.000 Erzieherinnen und Erzieher haben allein im vergangenen Jahr gefehlt. Das hatte der Paritätische Gesamtverband untersucht. Tja, aber was nun? Unser Reporter Paul Jens hat sich mittendrin in Lahr im Schwarzwald ein besonderes Modellprojekt angeschaut.
Gibt es nur an Land Vulkane?
Ja, nur an Land. Und auch unter Wasser.
Aha.
In der Kita geht's heute um was ganz Großes, Vulkane. Die feuerspuckenden Riesen nur mit Büchern kennenzulernen, zu langweilig. Doch mit etwas Essig, Spülmittel und Backpulver explodiert der Vulkan.
Unser Vulkan ist ausgebrochen! Das, was die Kinder dabei schon im Vorwissen haben, darauf baut man und da knüpft man an, damit die Kinder effektiv lernen auch. Das ist Bildung in der Kindertagesstätte.
Erika Weber ist gerade in ihrem zweiten Ausbildungsjahr zur Erzieherin. Die 43-Jährige macht keine klassische Ausbildung, sondern wird umgeschult. Eigentlich ist sie gelernte Köchin. Seit einem Jahr hat sie aber Küche gegen Kita getauscht.
Ich bin lieber unter den Kindern, weil da kriegt man so viel zurück. Dass dieses A und O bei einem Experiment, das gibt einem schon viel.
Mit ihrer Kollegin Sophia Gäbert macht sie den Kita-Direkteinstieg. Das Programm des Landes Baden-Württemberg soll dringend benötigte Fachkräfte für die Kindererziehung begeistern. Bis zu 3.000 Euro können die Erzieherinnen bereits während der Ausbildung verdienen, fast so viel wie nach dem Abschluss. Angenommen wird aber nur, wer schon eine fertige Berufsausbildung hat und gut mit Kindern kann.
Manchmal kommen die Kinder rein und sind ganz geplättet oder sind ein bisschen erkältet oder die haben schlecht geschlafen oder da ist in der Familie was. Man muss ein bisschen eben das Fingerspitzengefühl haben.
Sophia Gäbert ist ausgebildete Verkäuferin, hat als Mutter aber schon Erfahrung in der Erziehung. In ihrem bisherigen Job musste die 26-Jährige oft spät abends und auch am Wochenende arbeiten. Schwierig für die Familie.
Ja, die Arbeit mit Kindern war schon immer mein Traum. Das passt jetzt besser zum Privatleben. Es lässt sich besser vereinbaren, dadurch, dass man Montag bis Freitag arbeitet und nur in Frühschicht.
Doch die Ausbildung heißt nicht nur praktische Arbeit mit den Kindern, sondern auch wieder ab auf die Schulbank, Theorieunterricht. 2 bis 3 Tage die Woche müssen die Auszubildenden in die Berufsschule.
Ach, sehr ungewohnt. Also letztes Jahr am Anfang, das war, ich sag's mal ganz ehrlich, wie gegen eine Wand gelaufen zu sein. Man ist ein bisschen überfordert, weil man kriegt zu viel Fachwissen gleich am Anfang mitgeteilt und damit muss man erstmal fertig werden.
Heute steht das Elterngespräch auf dem Lehrplan. Wie vermittle ich, wenn das Kind Probleme hat mitzuhalten und wo es sich vielleicht besser als andere entwickelt? Heikle Themen, die eine fundierte Ausbildung voraussetzen. Auch um den Sorgen zu begegnen, dass unqualifiziertes Personal auf die Kinder losgelassen wird.
Wir besuchen sie in der Praxis, wir bewerten sie auch in der Praxis. Wir stellen letztlich im Laufe der Ausbildung auch die Eignung der Auszubildenden fest und würden da auch in Regel vorschieben und im Übrigen auch die Kitas, die ja die Arbeitsverträge ausstellen, die dann feststellen, wenn es gar nicht geht.
Die Klasse in Lahr lernt seit etwas mehr als einem Jahr zusammen. Zum Beispiel, wie man aus Kindern kleine Künstler macht. Nur 2 von 17 haben bisher die Ausbildung abgebrochen, viel weniger als bei der klassischen Erzieherausbildung. Und das Interesse ist nach wie vor groß. Im neuen Jahrgang haben knapp 1.200 Auszubildende in Baden-Württemberg angefangen. Doppelt so viele wie im Jahrgang von Erika und Sophia. Die beiden haben jetzt noch ein gutes Jahr Ausbildung vor sich.
Ich bin gespannt, was noch alles auf uns zukommt.
Es wird anstrengend, aber schaffen wir.
Genau.
Morgen ist es 34 Jahre her, dass die DDR der Bundesrepublik beigetreten ist. So hieß unsere Wiedervereinigung offiziell in nüchternem Amtsdeutsch. Seitdem feiern wir ja am 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit. Diesmal in Schwerin, wo es heute in der Nähe des Schlosses losging mit dem Bürgerfest. Bis übermorgen feiern Ost und West gemeinsam in der Stadt der Sieben Seen. Morgen dann ein großer Festakt, den wir hier im Ersten ab 12.10 Uhr auch live übertragen. Die Freiheit von heute haben die Menschen damals auf der Straße erkämpft. Es war für viele gefährlich im Oktober 1989 in Leipzig. Und solche Plakate erforderten extrem viel Mut. Dort, wo die friedliche Revolution in der DDR begann, soll nun ein Denkmal an die Mutigen von damals erinnern. Anna Wulfert und Nils Buhler.
Noch ist der Platz leer. In Zukunft sollen Banner, Fahnen und Transparente den zentralen Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig übersehen. Die Idee, 50 Objekte aus weiß lackiertem Edelstahl sollen vielleicht zukünftig beschrieben werden können. Fest steht, sie sollen die freie Meinungsäußerung würdigen und vor allem an die friedliche Revolution erinnern. Das Ganze soll eingebettet sein in einen Park mit Bäumen und Sitzgelegenheiten. Gesine Oltmanns war im Herbst 1989 dabei, am 9. Oktober, als aus dem Protest in Leipzig eine Massenbewegung wurde.
Gemeinsam und friedlich, obwohl der Staat alles aufgefahren hatte, was es möglich war. Armee, Polizei, Stasi, Kampftruppen, alle standen bereit und trotzdem konnte hier friedlich demonstriert werden. Ich glaube, das hat jede irgendwie ganz glücklich gemacht an diesem Abend.
Oltmanns hat den Wettbewerb um das Freiheits- und Einheitsdenkmal mitorganisiert. Mehr als 30 Kunstschaffende haben sich beteiligt. Gewonnen hat ein junges Leipziger Architektenteam. Was sagen die Leipziger dazu?
Das müsste noch alles noch ein bisschen weiter verfeinert und untersetzt werden, denke ich mal. An sich so, die Idee finde ich nicht schlecht mit dem Banner.
Sehr spannend. Sehr, passt, glaube ich, ganz gut in so moderne Kunst und moderne Konzepte hinein.
Es könnte schon ein Einheitsdenkmal geben, aber ich habe vielleicht eine andere Auffassung von Denkmälern. Ich meine, ich will kein zweites Völkerschlachtdenkmal, aber das hier ist für mich ein Witz.
Hier in Leipzig sind sie stolz auf die Rolle ihrer Stadt bei der friedlichen Revolution 1989. Deshalb wollten sie schon lange, dass es nicht nur in Berlin, sondern auch hier einen Erinnerungsort gibt.
Eine gute Idee braucht vielleicht auch eine lange Geburtszeit und wir waren 2008, 2009 vielleicht noch zu dicht dran an den Ereignissen von 89.
Der Bau des neuen Denkmals soll in einem Jahr starten. Zeitzeugin Gesine Oltmanns ist glücklich mit dem Entwurf.
Mir gefällt das ja ganz nah an dem ist, was damals auf den Straßen hier in Leipzig passiert ist und in der ganzen ehemaligen DDR. Er hat ein Symbol, diese Plakate, Fahnen und Losungen, die uns damals ein Mittel waren, uns zu artikulieren.
Laut der Begründung der Jury können die weißen Banner für Frieden stehen, aber auch für Protestierende, an denen kein Weg mehr vorbeiführte, als aus wenigen viele wurden.
Zu einem Feiertag wie morgen passt ja am besten heiteres Wetter, Claudia. Wie wird's denn?
Julia, es wird immer heiterer. Der morgige Tag, der hat noch so ein paar dickere Wolken und Schauer, aber danach Sonne pur, richtiges goldenes Oktoberwetter. Man sieht das hier an den Sonnenschein dauernd für die nächsten Tage. Morgen im Süden, na, es wird noch eine schwierige Angelegenheit. Regensburg kommt auf 2 Stunden. Freitag ist es trüb, dann aber Samstag, Sonntag mehr Sonne. Und der Norden bekommt schon von morgen an richtig viel Sonnenschein. List auf Sylt beispielsweise morgen 10 Stunden, dann 9 Stunden. Am Sonntag 6 Stunden, da kommen ein paar dichtere Wolken. Also die nächsten Tage bringen viel Sonne und es gibt auch Regionen, wo es richtig heftig regnen wird. Bei uns in der Mitte jetzt anfangs noch ein paar Schauer. Sie sehen aber hier über Italien, also Toskana, Umbrien, dann weiter rüber Richtung Dinarisches Gebirge, Richtung Albanien, Nordwesten Griechenlands. Dort unwetterartige Regenfälle von einem Tief, das sich jetzt auf den Weg nach Osten macht. Da können bis zum Sonntag 150 bis 300 Liter pro Quadratmeter fallen. Sie sehen, bei uns wird es zunehmend trocken. Das sieht man sogar auf dem Wolkenvorschaufilm für die Nacht. Von Nordwesten her immer mehr Auflockerungen über der Mitte. Zum Teil dichte Wolken, immer mal wieder Schauer. Zwischendrin gibt es auch trockene Abschnitte. Und morgen im Laufe des Tages legt sich der Regen dann an den Alpenrand und von Nordwesten her kommt die Sonne immer mal wieder raus. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist 11 bis 4 Grad. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von maximal 15 Grad. Die nächsten Tage bringen dann erst einmal am Freitag im Süden und Südosten noch etwas Regen. Von Nordwesten her wird sonniger. Samstag dann für die meisten ein sonniger und freundlicher Tag. Temperaturen bleiben verhalten.
Dankeschön, Claudia, für die Hoffnung auf etliche Lichtblicke. Das war's von uns. Das Erste macht jetzt hier weiter mit politischem Talk.
Ja, und dazu begrüßt gleich Sandra Maischberger ihre Gäste.
Ja, morgen ist bekanntlich Feiertag und auch wir machen einen Tag Pause und sind dann am Freitag wieder für Sie da. Ihnen schon mal einen schönen Tag der Deutschen Einheit.
Tschüss.
Tschüss.